vor ihm gegenwärtig bist. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, ist nicht nur ungeboren, sondern auch Avyaya, unerschöpflich. Seine ewige Gestalt ist Glückseligkeit und Wissen und seine Energien sind alle unerschöpflich.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Actually, wir könnten den Rest der Vorlesung so verbringen, den Mahamantra zu chanten und würden dann Krishna bestimmt mehr verstehen als durch meine unbedeutenden Versuche, die Guru Parampara wiederzugeben. Ja, ich möchte hier den Shloka noch einmal rezitieren. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrita mudho yang nabijanati lokumang ajam avyayam. Den Toren und unintelligenten Menschen offenbare ich mich niemals. Für sie bin ich von meiner inneren Energie bedeckt und deshalb wissen sie nicht, dass ich ungeboren und unfehlbar bin. Für jemanden, der durch Krishnas täuschende Energie Maya bedeckt ist, ist es nicht möglich, Krishna zu verstehen. Die täuschende Energie Maya hat zwei Funktionen. Die erste ist, dass sie die bedingte Seele wirft in ins materielle Dasein. Und die zweite ist, dass sie die bedingte Seele, die ins materielle Dasein geworfen ist, bedeckt mit wie Pariyaya Smriti, mit einer verdrehten Intelligenz. Die funktioniert nicht. So, die Intelligenz funktioniert deswegen nicht, weil sie nicht den wirklichen Wert des Lebens ermitteln kann. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn ihr auf der Straße eine Schraube seht, wenn ihr nicht die Intelligenz habt, diese Schraube als ein Teil einer Maschine zu sehen, werdet ihr niemals den Wert der Schraube sehen. Es mag zum Beispiel sein, dass diese Schraube aus einem Motor gefallen ist, von einem hochkomplizierten Automotor, einem Traktor oder Jaguar. Aufgrund dieser Schraube mag es ferner sein, dass der ganze Motor nicht funktioniert, dass das Auto 5 Kilometer weiter mit stotterndem Motor anhalten musste. Der Autofahrer sucht diese Schraube und würde sein ganzes Leben geben, denn erst mit dieser Schraube gewinnt sein ganzes Auto seinen Wert zurück und er kann weiterfahren. Ihr aber, die ihr nicht den Wert dieser Schraube kennt, ihr denkt, ihr könnt mit der Schraube nicht viel anfangen. Im Grunde genommen ist die Schraube in dem Augenblick, wo der Autofahrer das Auto wirklich braucht, vielleicht 40.000 Mark wert oder 50.000 Mark wert. Denn nur mit dieser Schraube wird das Auto weiter seinem Bestimmungsort entgegenfahren können. Aber ihr, die ihr den Wert dieser Schraube nicht kennt, tut die Schraube übersehen oder vielleicht mit dem Fuß wegtreten ins Gebüsch und so weiter. Von dieser Schraube kann ein ganzes Leben abhängig sein. Es mag sein, dass in dem Auto, dass das Auto sich mit großer Geschwindigkeit ja zu jemandem hinbewegt, um ihm das Leben zu retten. Kann sein, dass jemand gerufen hat mit einem Fernanruf: Hilfe, die Raubmörder sind eingebrochen in mein Apartment und treten schon gegen meine Tür. Komm bloß schnell herbeigefahren, dass du mir das Leben retten kannst. Und der fährt mit der Schraube geht und er kann nicht weiterfahren. So, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wie man, wenn man die Verbindung einer Sache nicht erkennt, nicht in der Lage ist, diese Sache richtig zu nutzen. Genauso wie in diesem Beispiel sind wir alle Schrauben, die hier herumliegen in der materiellen Welt. Wir hätten sehr viel Wert, wenn wir uns mit Krishna im hingebungsvollen Dienst verbinden würden. Unser Dasein würde deutlich aufgewertet werden. Aber weil wir nicht um dieses Wissen wissen, dieses Sambandha Gyan, Wissen, was die Verbindung der Seele zur höchsten Seele angeht, führen wir ein verlorenes und vergessenes Leben, was keinen großen Sinn hat. So, dieses Wissen wird durch hingebungsvolles Dienen langsam wieder erweckt und langsam wieder zum Vorschein gebracht. Dieses Wissen von der wirklichen Bedeutung der menschlichen Existenz in Beziehung zu Sri Krishna. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen aus der Shweta Upanishad erzählen. Ich möchte euch einen sehr schönen Shloka vorlesen. Vedaham etam purusham mahantam adityavanam tamasa purastat tameva viditvamit Tam eva viditvati mityameti nanya panta vidyate janaya. Sehr schöner Vers. Ich kenne diese höchste Persönlichkeit Gottes, der transzendental zu allen materiellen Auffassungen der Dunkelheit ist. Nur jemand, der ihn kennt, kann die Fesseln von Geburt und Tod transzendieren. Es gibt keinen Weg, anderen Weg, befreit zu werden, außer dieses Wissen von dieser höchsten Person. Krishna ist über allen Vorstellungen der Unwissenheit. Und jemand, der ihn kennt, kann aus dem verlorenen Dasein des materiellen Lebens hervorkommen. Jemand, der ihn kennt, kann tatsächlich auf die Ebene der Transzendenz emporgelangen und dort ebenfalls die Unwissenheit des materiellen Daseins überwinden. Unser ganzes Leben ist eine einzige Bemühung, Krishna und unsere verloren gegangene Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und dieser Weg, den wir dazu haben, ist der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Denn durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes machen wir wieder eine Beziehung zu Krishna. Wir nähern uns nämlich Krishna zunächst einmal als Diener, wie sich der Diener dem Meister nähert. Ich möchte euch ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang bringen. Dieses Beispiel habe ich schon in Heidelberg aufgeführt und es soll darlegen, wie erst in Beziehung zu jemand die eigentliche Natur zum Vorschein kommt. Stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Ihr würdet ich finde den Punkt einfach sehr großartig. Ihr würdet eine Fahrkarte einkaufen. Dann habt ihr zu dem Fahrkartenverkäufer eine Beziehung. Richtig? Ihr gebt ihm 2,50 Mark und sagt ihm, grüezi, grüß Gott, und ich möchte eine Fahrkarte bitte. Eine Beziehung. Diese Beziehung ist aber ziemlich unbedeutend. Erst dann, ihr könntet das sehen, wenn ihr dem Fahrkartenverkäufer sagen würdet, kann ich Ihnen meine Philosophie erklären? Und der Fahrkartenverkäufer würde sagen, nein, danke. Weil diese Beziehung so oberflächlich ist, wird ihr nicht euch wirklich einbringen können in diese Beziehung. Ihr werdet nicht wirklich eure Natur entfalten können. Es wird eine höchst langweilige Beziehung sein. Ramdas, ich erzähle gleich eine schöne Geschichte für dich. Bleib noch so lange ein bisschen ruhig, wie das erläutert wird. Erst dann, wenn eine Beziehung zu tiefer wird, entwickelt sich auch die eigentliche Natur. Das ist etwas, was unsere jung verheirateten Grihastas ebenfalls versuchen zu ergründen. Sie müssen miteinander sprechen, sich versuchen zu verständigen, um irgendwann einmal sich zu verstehen und sich helfen zu können, gegenseitig im Krishna-Bewusstsein. Denn man muss ja erstmal die Natur, die muss sich ja so rausentwickeln. So ist es auch im hingebungsvollen Dienst, viel mehr noch. Wenn wir unsere eigentliche Natur in diesem hingebungsvollen Dienst finden wollen und erkennen möchten, dann können wir es nicht bei einer oberflächlichen Fahrkartenbeziehung belassen. Ich tue was, damit ich Prasadam kriege und einen Platz zum Existieren. Nein, wenn wir wollen, dass unsere wirkliche Natur rauskommt in Beziehung zu Krishna, dann müssen wir uns reinwerfen. Wie soll ich mich ausdrücken? Wir müssen uns hineingeben in unserem Devotional Service. Wir müssen beten zu Krishna. Mein lieber Krishna, was ist das, was ich für einen Service für dich ausführen kann? Das ist sehr wichtig. Erst dann, wenn wir unseren Service richtig ausführen, mit richtiger Intensität, wird sich unsere Natur entfalten und dann werden wir völlig zufriedengestellt sein. Sonst ist es nicht möglich. Ich möchte in diesem Zusammenhang einen anderen Punkt zu eurer Aufmerksamkeit präsentieren. Dieser Punkt bedarf allerdings ein bisschen Überlegung. Yes. Also unsere philosophische Diskussion, die wir gerade haben, ein bisschen abstrakt bestimmt für einige Denker von uns, aber keine Angst, die Geschichte kommt gleich. Der Punkt, den wir gerade diskutieren, ist erst in Beziehung zu einer Person entwickelt sich unsere Natur. Wir hatten das Beispiel vom Fahrkartenschaffner gegeben, wo nur eine sehr kleine Beziehung ist, eine sehr schwache Beziehung, wo wir uns nicht richtig einbringen können. Wir hatten das Beispiel von Eheleuten gegeben, die jung verheiratet zunächst einmal sich fragen, ja, mit wem bin ich da, an wem bin ich da geraten? Das wird sich entwickeln innerhalb, wenn sich die Beziehung ernsthaft und Krishna-bewusst entwickelt. Wir hatten auch die Schraube erwähnt, als ein etwas eher abstraktes Beispiel, dass die Schraube in Beziehung zu der Maschine ihren wirklichen Wert entpuppt. Ja, soweit ist, glaube ich, jetzt klar. So, wer immer mit dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes anfängt, wird sich zu irgendeinem Zeitpunkt fragen müssen, Was ist meine Individualität? Was bin ich als, als Individuum? Wir alle haben irgendwie das Gefühl, dass unsere Individualität noch nicht, vielleicht noch nicht völlig herausgekommen ist. Ich war vorhin im Gurukul Ashram und habe da von Charles Berlitz, dem Begründer der Berlitzer Schulen, eines seiner, schreibt auch diese unglaublichen Bücher, ich glaube das Buch hieß Unglaubliche Geschichte, die prüfenden Argusaugen des durchreisenden Sannyasis. Argusaugen sind Adleraugen, die alle Geheimnisse entlüften. Wenn wir, wie zum Beispiel Shesha, jung, abenteuerlustig, gerade sind die Wegen, die Wehen der Pubertät durch den Körper gegangen und haben, hast du schon Stimmbruch gehabt eigentlich? Ist drin, ja. Stimmbruch kommt, Wünsche kommen, ich sollte vielleicht mal heiraten in der Zukunft und so weiter und so fort. Es ist eine sehr bewegte Zeit. Diese Zeit ist von größter Wichtigkeit für einen Menschen. Wir alle sind durch diese Zeit gegangen und entsprechend der Art und Weise, wie wir diese Zeit durch, was da für Einflüsse auf uns kamen, sind wir geraten. Psychologen heute sagen das in der Pubertät. Weiß jeder, was das ist? Pubertät? Weißt du, was das ist? Ich frage, weil du vielleicht das deutsche Wort nicht so kennst. Doch, ja. Ja, da entwickeln sich wichtige Verständnisse in einem Menschen. Und es ist wichtig, dass in dieser Zeit nicht so viel Charles Berlitz gelesen wird, also weltliche Einflüsse kommen, sondern dass man seinen Geist dann besonders mit Literatur, die sich um die essentielleren Fragen des Lebens bekümmert, nämlich Gott und so weiter. Vielleicht wissen das noch einige von euch. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Arjuna Prabhu das noch erinnert, weil ich ihn ganz gut, glaube ich, von meinem Innenleben so führen kann. In der Pubertät kriegt man all diese existenziellen Fragen. Was soll ich mal machen aus meinem Leben? Was soll ich werden? Wie ist es mit Gott und so weiter? Junge Leute in der Pubertät diskutieren da unglaublich drüber in diese Sache. Also ich weiß, wir hatten so einen Kreis, oder gibt es auch einen, ich glaube, es ist mehr so die Nachpubertät. So mit 15, 16, 17 Jahren geht das los mit Gott und der Welt. Nicht? Das wird interessant dann. Wichtig, was die wichtigste Phase, was dann geschieht, ist Folgendes. Man sucht seine Individualität, seine Identität auf. Aber da die materialistische Gesellschaft auf diese Fragen keine richtigen Antworten hat, aus diesem Grunde wird das Kind zu dem Zeitpunkt völlig von Doktrin oder vor den Karren von irgendwelchen Doktrinen gespannt. Gerade diese Zeit jetzt, wie eine Zeit, durch die unser junger Shesha jetzt so langsam anfängt, da reinzugehen, ist die entscheidende, weichenstellende Zeit für das Leben. Wird man in dieser Zeit Mayas Einflüsse aufsuchen, die man so feinstofflich sucht und für die es auch in einem Tempel Höchlichkeiten gibt? Charles Berlitz hat sich auch irgendwie in den Tempel reingemogelt. Oder Miki in den indischen Gurukuls hat man schon manchmal Mickey Mouse gesehen. Nicht? Das kommt einfach. Maya ist dann wirklich da, ganz gleich, ob Gurukul hin oder her. Da geht es um essentiellen Fragen. Es sind nicht organisatorische Fragen, sondern die Festlegung des Lebens. Darum geht es. So, dann geht das los, dass man seine Individualität versucht zu finden, sein Individuum. Und das ganze Leben hindurch versucht man an und für sich diese Individualität mehr und mehr zu ergründen und zu aufzubauen. Das ganze Leben einer bedingten Seele ist nichts anderes als das verzweifelte Suche nach Identität. Nun, Srila Prabhupada hat im 5. Kapitel der Bhagavad Gita einen sehr interessanten Punkt über die Individualität gemacht, und ich möchte die diesen Punkt heute euch ganz kurz vorlesen. Es ist nur ein Satz, der aber so fundamental ist, dass wir eigentlich den Rest der Vorlesung vielleicht 10 Minuten Gedächtnispause einlegen könnten, um versuchen, den zu verstehen. Ich will euch den jetzt mal suchen. Es ist ein wirklich fundamentaler Satz hier. Ich komme zu dem Satz, ich will das ruhig vorher vorlesen, was Prabhupada sagt. Sri Krishna sagte im 2. Kapitel, dass jedes Lebewesen ein Individuum ist, dass der Herr ebenfalls ein Individuum ist. Sie alle waren Individuen in der Vergangenheit, sie sind Individuen in der Gegenwart und sie werden auch in der Zukunft, selbst nach der Befreiung, weiterhin Individuen bleiben. In der Dunkelheit der Nacht scheint alles eins zu sein, doch am Tage, im Licht der Sonne, sehen wir die Dinge in ihrer wahren Identität. Und jetzt möchte ich euch bitten, das größte Maß an mentaler Substanz aufzubringen, für die Konzentration, die nötig sein wird, den Satz hier zu verstehen. Identität mit Individualität im spirituellen Leben ist wahres Wissen. Das kann nur eine bessere Seele schreiben. Identität mit Individualität im spirituellen Leben ist wahres Wissen. Und nochmal. Identität mit Individualität im spirituellen Leben ist wahres Wissen. Wir alle sind ein Individuum mit ganz besonderer Individualität. Die haben wir jedoch erst im spirituellen Leben. Im materiellen Leben ruht diese Individualität und diese Identität gewissermaßen in einer eingeschrumpften Form. Nicht aktiv oder nicht manifestiert. Wir alle sind falsche Charaktere. Es ist genauso wie in einem Film. In einem Film wird vorher die Drehbuchrolle geschrieben und der Akteur, dem bleibt nichts anderes mehr übrig, als in diese Rolle zu schlüpfen, wenn er bezahlt werden will, und diese Rolle dann zu leben. Er hat vielleicht ein paar Möglichkeiten, ein bisschen sich, also diese Rolle selber zu gestalten. Aber an und für sich bleibt er in dieser Rolle sein ganzes Leben. Sein ganzes Film. So ist es auch mit uns, Ramdas. Wir alle kommen, wenn wir in diese Welt sind, in eine bestimmte Rolle hinein, die uns durch unser Karma gegeben ist. Und diese Rolle steht schon fest. Geburt steht fest. Die Krankheiten, die wir kriegen, stehen fest. Die Frau, die wir kriegen, steht fest. Die Kinder, die wir kriegen, stehen fest. Alles ist schon in dem Drehbuchautor drin. Ein bisschen haben wir Wahl, ob wir nun Marlboro rauchen oder HB oder und so weiter und so fort. Aber das sind nur so Schönheitsmaniküren, die wir machen können. So im Krishna-Bewusstsein, das ist der entscheidende Punkt, um den es hier geht. Im Krishna-Bewusstsein haben wir die Möglichkeit, in eine neue Identität, unsere eigene Individualität zu entwickeln. Manchmal ist das den Devotees nicht so klar. Die denken, wo ist die Frage von Individualität? Ich stehe morgens auf um 4.15 Uhr, wie jeder andere, wie Adi Shesh auch. Für 15 ist immer 3:45, muss man das schon schaffen. Dann dusche ich mich, dann Sangsaradabana jeden Morgen. Dann Namaste, dann Tulasi, dann Hare Krishna, Hare Krishna. Dann Govindam, erst Shri Guru Charana Padma, dann Govindam, dann nochmal Shri Guru Charana Padma, dann Leksha, die meisten Punkte habe ich schon mal gehört, dann Prasadam, auch begrenzte Küche, dann Service, dann Mittag, dann Rast, dann Nachmittag, dann Abendprogramm, dann Rast. 7 Tage in der Woche, ohne Pause. Ist da die Frage von Individualität? Krishna in der Bhagavad Gita erklärt das. Er sagt, das sind regulierende Prinzipien. Auf der Anfängerstufe im Krishna-Bewusstsein seien die von größter Wichtigkeit, um unserem Geist und unseren Sinn zu disziplinieren. Der Geist und die Sinne sind nämlich im Karma-Drehbuch Mayas drin. Wenn wir nach diesem Drehbuch handeln, werden wir das bedingte Leben führen müssen. Wenn wir aber nach regulierenden Prinzipien handeln, dann haben wir die Möglichkeit, diesem bedingten Leben zu entkommen. Warum? Weil, und das ist jetzt etwas Wichtiges, mit diesen regulierenden Prinzipien eines erreicht werden soll. Was ist das? Smatavya satatam Vishnu Smatavyat Najatushit Sarve Vidinishedasya Lekayo Eva Kinkaya. Hari Shetra Bhut. Im Augenblick nicht gegenwärtig. Was ist die Essenz aller Regeln und Regulierungen, die du auswählst? Ich weiß, dass du hattest ja schon mal gehört, das ist ja nicht der neue Punkt. Ja, stimmt, Arjuna Prabhu. Das ist, wo diese Regeln und regulierenden Prinzipien sind nichts anderes, als dass uns eine Möglichkeit gegeben wird, eine organisierte Möglichkeit, eben das zu tun, an das uns Arjuna Prabhu erinnert hat. Für uns wird das mit uns wird es abgenommen, sozusagen, so schwierige auf diese Stufe so von alleine zu kommen, alleine an Krishna zu denken. Das ist nämlich schwierig, wenn man im Herzen noch Wünsche hat, materielle Wünsche. Nein, wir haben folgen diesen Regeln und Regulierungen, sodass uns sozusagen dazu eine Möglichkeit gegeben wird. Denn was machen wir, wenn wir das Morgensprogramm machen? Wir sehen Krishna auf dem Altar. Radha Madan Mohan. Der Kühl an uns vorbeiblickt, wenn wir nicht Krishna bewusst sind. Schon mal gemerkt? Der teilnahmsvoll an uns vorbeiblickt. Wie heute hat uns, also ich muss hier sagen, ich möchte das hier relativieren, was ich sage. Das ist die Wahrnehmung eines individuellen Devotees. Andere Devotees werden da ihre andere Beziehungen zum Devi haben. Heute Morgen wurde gesagt von Srila Hari Kesha Maharaj, dass der spirituelle Meister seinen Schüler manchmal lehrt, indem er ihn ignoriert. Und das hat man, das tut er aber mit Teilnahme. Nicht so, Madan Mohan guckt auch mal manchmal teilnahmevoll an einem vorbei. Und nicht, wenn man abwesend ist und mit materiellen Gedanken beschäftigt ist. Wenn nicht, dann ist dieses hier Aditya Vanam Tamasa Purastat, kann man sehen, wie Madan Mohan völlig in der Transzendenz verankert ist. Auch auf der also überall, immer, zu jedem Zeitpunkt, auch auf dem Altar natürlich. So, Madan Mohan tut uns, während wir unser Morgenprogramm absolvieren, sage ich jetzt mal dazu, erinnern daran, dass wir an ihn denken sollen, wenn wir durch die Bewegungen des Alltags hindurchgehen. Das ist actually, wenn wir hier auf der Farm residieren, praktisch der glücksverheißendste Ort, den man sich vorstellen kann, weil hier Radha Madan Mohan persönlich gegenwärtig sind. Wenn wir hier sind, sollten wir Radha Madan Mohan Bewusstsein kultivieren, an ihn denken, während er dort auf der transzendentalen Stufe eifert. Die ist da und der Devoti kann diese Individualität manifestieren, zum Beispiel im Marathon. Es ist so, wenn man beispielsweise fastet, wenn ein Devoti sich vorgenommen hat zu fasten, heißt das nicht, dass er nicht essen kann. er fastet eines höheren Willens, Zweckes willen. Zum Beispiel, wenn wir am Ekadasi nur Gemüse zu uns nehmen und kein Getreide, heißt es nicht, dass wir nicht auch Getreide essen können, dass wir das nicht verdauen können, sondern es heißt, wir tun freiwillig eines höheren Zieles willen Einschränkung machen. Oder wenn wir keine Sexualität haben, heißt das nicht, dass wir dazu nicht in der Lage wären. Hier spricht also ein Prediger, der außerhalb in der materiellen Welt predigt und versucht, das Thema Leuten bekannt zu machen. Also ich weiß nicht, ob das so ist für die Frauen, die wollen. Wir können das ja auf einfache Weise machen.
Das ist schon da, diese Fähigkeit. Aber wir tun dem Brahmachari-Ashram oder auch im Haushälterleben das Zölibat, den Verzicht auf den Verkehr praktizieren, um den Geist zu kontrollieren. Aus diesem Grunde denken wir auch nicht daran und bringen die Gedanken von dieser Sache weg, um Aufrührung und Aufwiegelung im Geiste zu beherrschen. So, diese Fähigkeiten sind da, wir praktizieren aber Einschränkung. Genauso ist es, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, die die Karmis tun würden. Wenn wir zum Beispiel nicht, diese ganzen Schundlektüre lesen, oder wenn wir nicht Musik hören, Rock'n'Roll-Musik, wie es Gleichaltrige tun, oder nicht Fernsehen sehen. Wir können das machen, wenn wir wollen. Kein Problem. Braucht euch nur das letzte Videotape anzuschauen aus der Tschechoslowakei, wo die Devotees auf der Bühne rumgerockt haben. Der Bass hat nur das gespielt. Ich habe gedacht, die werden verrückt. Weil das war ja schon ein abgeschlossenes Kapitel. Nicht? Und das nochmal für Krishna getan, um die bedingten Seelen zum Tanzen zu bringen. Das damit geht nicht mehr. Die Fähigkeit ist da. Wir schränken das aber ein, weil wir den Geist kontrollieren wollen, ihn abbringen wollen vom materiellen Gedanken, die uns schon seit Tausenden von Jahren plagen. Das ist die Einschränkung des Devotees. Nicht eine Beschneidung der Individualität, sondern es ist, dass er eine Atmosphäre schafft, eine möglichst förderliche Atmosphäre, in der es möglich ist, Krishna bewusst zu werden. Der Geist hat 5 verschiedene Funktionen. Eine davon ist, dass er rastlos ist. Diese Rastlosigkeit kommt dann zustande, wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit und der Leidenschaft auf den Geist einwirken. Eine andere Funktion ist, dass der Geist nicht essentielle Dinge verstehen kann. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn man so ein bisschen im Maya ist, dann weiß man nicht, worauf es dran ist, dann findet man nicht den Punkt, sozusagen. Ich sehe das sehr oft, wenn ich Vorlesungen vorbereite, wie heute Abend zum Beispiel, also nicht diese Vorlesung, ich bereite gerade eine Universitätsvorlesung vor, dann muss ich aus dem riesen Bereich von Informationen, die ja da sind, mit dem Geist was finden, was raussuchen, was rauspacken, was nehmen und dann auf eine Liste tun, die ich nachher ordne, indem ich einen Aufbau daraus mache. Nicht, Alishesh, ich glaube, du weißt auch, worum es geht. Wenn man manchmal und manchmal gelingt es dem Geist nicht, etwas zuzupacken. Weißt du das? Da gibt es in der Philosophie einen Brei und man kriegt nicht einen Punkt daraus. Man kommt nicht auf den Punkt, die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die schließlich so weit geht, dass man schläfrig, ignorant und einfach in die, wie sagt man, wie der Ochs vom Berge, sagt man doch, ne? So. Also diese sind verschiedene Erscheinungsweisen, die auf unseren Geist einwirken. Und dadurch, dass wir die Regeln und Regulierungen des Hingebungsvollen Dienstes praktizieren, bannen wir diese Erscheinungsweisen aus unserem Leben. So, wenn wir aber dabei nicht lernen, an Krishna zu denken und Krishna Also immer wieder vergessen. Gleich soweit. Ja. Dann ist es nicht möglich, tatsächlich dieses Leben so zu gestalten, dass wir unsere eigentliche Individualität und unser spirituelles Leben erwecken. So, ich möchte hier die vielen Blicke auf die Uhren nicht länger mehr ignorieren und zum Ende kommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und für eure geschehene Fahrzeit. Das geht ja gleich auf, der Alltag. Ich muss auch weiter. Der eigentliche Grund ist, hinter meinem Sarkasmus verbirgt sich die Zeitknappheit.